Houston, wir haben ein Problem. Genau, ich möchte heute mit euch jetzt über das Thema, wie wir Freunde werden, sprechen. Ich möchte euch davor aber eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, wir hatten, als ich noch in Hannover war, hatten wir ein Projekt, das nennt sich Jesus Jazz, also Jesus und Jazz verbunden. Und da hatten wir jemanden in unserer Gemeinde, der sehr professionell Schlagzeug gespielt hat, sehr professionelle Musiker kannte, teilweise Nicht-Christen, Christen. Und er hat sie zusammengebracht. Und die Idee war, Jazzabende in den Gemeinderäumlichkeiten zu veranstalten. Richtig schön, tolle Location, bisschen Snacks, Getränke. Und die Idee war einfach, ladet die Leute ein, dass wir einfach tolle Abende haben. Und es hat super gestartet, war alles toll. Und nach einer gewissen Zeit wurde Willi hieß er, oder heißt er, mein Freund Willi, aus Russland. Willi wurde immer frustrierter, weil er gesagt hat, Mensch, also warum laden die Leute nicht die Leute ein? Und er war richtig böse irgendwann und fing an richtig zu schimpfen auch über unsere Gemeindeleute. Und dann habe ich irgendwann ihn so beiseite genommen und habe gesagt, Willi, weißt du, was mir mein Empfinden, ich war damals noch, ich sag mal, nicht da, wo ich jetzt auch in meinem Verständnis über Mission war ich noch ganz woanders. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, und ich habe ja auch mein Leben angeschaut, ich habe gesagt, Willi, ich glaube nicht, dass die Leute nicht wollen. Ich glaube, dass die Leute nicht können. Ich glaube, viele haben einfach keine Freunde in dem Sinne, dass sie einladen können. Und er guckt mich an und sagt, willst du mich auf den Arm nehmen? Und ich sage, doch, Willi, wenn ich so mit Leuten spreche, viele Leute sind einsam, sind im christlichen Z viel unterwegs. Der Punkt ist der, wir hatten ein tolles Programm, aber wir hatten keine Beziehungen. Und das ist ein Dilemma, in dem Kirche heute steht. Man hat tolle Programme, aber man hat kaum Beziehungen. Ich habe gestern ein Webinar gemacht. Ich mache auch Webinare auch zum missionarischen Leben und wir trainieren Leute auch deutschlandweit. Und ich habe mal so eine Umfrage gemacht, wie viele nichtchristliche Freunde hast du? Und die Hände gingen hoch, als es immer weniger wurde. Dann gingen die Hände hoch. Wie werden wir Freunde? Bitte, dass ich über so ein Thema referiere, ist schon ein Wunder für sich. Okay? Also ich, der eigentlich Beziehungen, Freundschaften, das war für mich immer eher ein schwieriges Thema. Und jetzt spreche ich über Freundschaften. Also bitte versteht es so, nehmt diesen Vortrag jetzt so. Ich will euch nicht erklären, wie ihr Freunde macht. Nehmt diesen Vortrag, nehmt es als Werkzeug, dass ihr vielleicht euren Leuten den einen oder anderen Impuls geben könnt, wie sie Freunde machen. Okay? Ich will jetzt nicht euch belehren, aber vielleicht ein Werkzeug, paar Gedanken, die euch helfen, auch das zu kultivieren bei euch. Wir müssen einen ehrlichen Blick in den Spiegel schauen. Bevor wir über Strategien und Methoden reden, ihr Lieben, schauen wir zuerst ehrlich auf unsere eigene Realität. Was hindert uns wirklich, das Evangelium weiterzugeben? Was sind es für Dinge? Und das Grundproblem ist, 80% kommen durch Beziehungen zum Glauben. Menschen kommen durch Familie, Freunde, Nachbarn und Kollegen zu glauben, nicht primär durch Programme. Umfragen belegen es. Wenn du Umfragen machst in Veranstaltungen, wo die meisten Menschen zum Glauben kommen, sind es immer sehr, sehr hohe Zahl Beziehungen. Ist es nicht schizophren, dass wir aber das Thema Beziehungen in unseren Gemeinden nicht so stark machen? Wir sollten eigentlich Beziehungsexperten sein als Gemeinden. Seid ihr mit mir? Wir sollten Experten sein da drin. Aber wenn es um Beziehungen geht, sobald die erste Krise kommt, das zeigt sich, welche Beziehungen und welche Skills wir wirklich haben. Ich habe eine Gemeindespaltung erlebt in Hannover, die war mit allen Wassern gewaschen. 3 Jahre lang sind jeden Monat Leute aus der Gemeinde gegangen. Also, Ich habe vorher eine ganz schlimme Zeit in der Industrie gehabt. Ich war ursprünglich chemisch-technischer Assistent im Labor, könnt ihr euch richtig gut vorstellen, weißer Kittel, Schutzbrille. Das war schlimm. Aber Gemeinde war schlimmer. Also, nur mal so. Viele Christen leben in einer Blase. Sag nicht zu schnell ja. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Die Kunst des Freundemachens ist verloren gegangen. Das ist eine Kunst. Schaut hier. Hans-Hermann Pompe schreibt in Mit Menschen gewinnen, gelingende Beziehungen sind der nicht zu ersetzende Schlüssel zur Weitergabe des Evangeliums. Und als wir anfingen in diesem Zeitraum, da kamen Leute zu mir, zum Beispiel einer, der Rainer heißt er, und er hat einen ganz ungeordneten Hintergrund, lebt mit einer Frau zusammen, die bringt jetzt 3 Kinder schon in die Beziehung gebracht, völliges Chaos, und er kommt zu mir und sagt, Jürgen, ich habe ein Problem. Und wir reden über das Problem. Und er wollte, dass ich ihm jetzt helfe. Ich sage, kennt ihr so Leute, wenn du mit denen zu tun hast, denkst du so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und eigentlich habe ich auch keine Lust anzufangen, weil das wird mich viel zu viel kosten. Aber ich habe ihm eine Sache gesagt, Rainer, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann gerade. Aber ich möchte dir eine Sache anbieten. Und der war damals noch nicht so entschieden. Ich habe gesagt, ich lade dich ein, mein Freund zu werden. Lass uns einfach Freundschaft leben. Und so begann es. Und ihr werdet sehen, was aus diesem Rainer geworden ist, der völlig ängstlich ist, der an sich nicht glaubte. Warum Freundschaft so wichtig ist? Freundschaften, Beziehungen sind das Fundament für Jüngerschaft. Und das zeigt uns niemand anders deutlich als Jesus. Wir sehen das hier in diesem Vers. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus war kein distanzierter Guru oder irgendjemand, ein distanzierter Geistlicher oder ein Prediger. So, ich tauche mal auf und ich mache eine tolle Predigt, aber ich lasse euch nicht an mein Leben ran. Er aß mit seinen Jüngern. Er ließ sie Anteil an seinem Leben. Wir haben jetzt gerade jemanden, der sich vor 3 Monaten entschieden hat. Und die saßen die Woche bei uns zu Hause und haben mit uns gegessen, unsere Kinder. Und also kennt ihr so Momente, wo die Kinder, insbesondere so pubertierende Kinder, im Beisein von Gästen, sich in einer gewissen Art benehmen, du könntest im Boden versinken. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Zitat, ich will mal Millionen verdienen und eine Yacht und eine Villa und dies und jenes und wenn ich einmal das, und du sitzt da und denkst, Kerle, räume jetzt mal dein Zimmer auf. Also, und da sitzen Leute, das sind wirklich wohlhabende Menschen, und du sagst, oh Backe, Herr, bitte, lass ihn den Mund, verschließ ihn jetzt. So, ne? Und du gibst schon so Signale, so. Und da gab es so Momente, und es sind ja auch noch nicht Bekehrte dabei. Jetzt könntest du richtig, aber so richtig, also. Was machst du dann? Ne? Und dann gab es so Momente, ja, wo du einfach den Erziehungsauftrag, den du ja immer noch hast, deutlich gemacht hast. Und das war interessant. Dann saßen wir uns irgendwann aufs Sofa, haben dort Andacht gemacht. Wir machen ja jeden Abend unsere Andacht mit den Kids. Und die waren dabei und er dabei. Und er fleht sich so rein, saugt es alles richtig auf. Und am Ende des Abends, wo die Live-Group vorbei war, steht er so hin, vor allem so, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich weiß nicht, was hier passiert, ja. Aber irgendwie fühle ich mich hier viel mehr zu Hause als in meinen eigenen 4 Wänden. That's it. Die Kunst, Freunde zu machen. die Menschen Anteil zu geben an dein Chaos, an deine Schwierigkeiten, an dein Handyklingeln. Ihr Lieben, habe ich die Folie? Nee. Beziehung kommt nämlich vor Botschaft. Guck mal, ich habe von der ersten Phase gesprochen. Ihr kriegt alles von mir. Manches habe ich jetzt hier nicht als Präsentation, aber ihr kriegt, funktioniert gerade nicht. Jetzt, genau. In der ersten Phase investierte Jesus einen langen Zeitraum in die Leute. Er baute Beziehung auf. Keine Forderung, kein Druck, keine theologische Überredung, nur kommen sie selbst. Und wir erleben, dass die Leute in unserem Leben sehen und schmecken und erleben, wie freundlich und wie gut Gott ist. Haben wir was der Welt zu geben oder nicht? Haben wir was zu geben? Warum laden wir die Menschen nicht inmitten dieses Leben? Sie beobachten, sie stellen Fragen und sie erleben authentisches Leben. Hoffentlich. Im besten Fall. Freundschaft ist der Lernboden für alle Beziehungen. Alan Loy McGinnis, christlicher Psychotherapeut, hat in The Friendship Factor hat Folgendes geschrieben. Freundschaft ist das Sprungbrett zu jeder Form der Liebe. Menschen ohne Freunde haben eine verminderte Fähigkeit, jede Art von Liebe aufrechtzuerhalten. Freundschaft ist das Sprungbrett für jede Form von Liebe. Was die Forschung sagt, 80% kommen durch Beziehungen. Ein Institut sagt, 85% des Erfolgs beruhen auf der Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, nur 15% auf Fachwissen. Ja? Und dann heißt es, laut führenden Psychologen haben nur 10% der Männer wirklich tiefe, verlässliche Freundschaften. Also Männer, auf geht's. Wirklich, auf geht's. Die Harvard-Grant-Studie hat bei 268 Männern über 60 festgestellt, wer keine stabilen Freundschaften hatte, erreicht weder beruflichen Erfolg noch emotionale Erfüllung. Oh, das sind Hard Facts. Das sind einfach mal Fakten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Botschaft ist im Grunde, und das ist meine Botschaft, jeder kann liebenswert werden. Warum lacht ihr? Ihr glaubt nicht an Wunder? Doch. So, in einem Buch heißt es, gibt es so eine Geschichte von einem Hubertus Bales, einem schüchternen Baumschulbesitzer, der beim Sprechen nervös immer blinzelte. Und als er starb, war seine Beerdigung einer der größten in der Geschichte der Stadt. Die erscheinende Erkenntnis von McGinnis hat in jahrelanger Beratung nie einen Menschen, er hat nie einen Menschen getroffen, der dauerhaft unfähig war, warme, nährende Verbindungen aufzubauen. Alle, die wollen, die können. Freundschaft ist nämlich erlernbar. Amen. Halleluja, wir haben Hoffnung. So, ist so. Nicht alles, nicht als Technik, sondern als Haltung des Herzens. Und was er, dieser Hubert Bales, dieser, der gestorben ist, er hat gelernt, so diese, er spricht in dem Buch der McGinnis von der Kunst des, der Fürsorge. Ich bin da für dich. Ich helfe dir. Ich kaufe für dich was ein. Stell dir mal vor, du machst irgendeinen Einkauf, nimmst eine Tasche mit irgendwas und gehst zu jemandem hin und sagst, ich wollte einfach sie beschenken. Glaub mir, das macht was mit den Leuten. Wir öffnen ja unser Haus und Leute kommen zu uns zum Essen, sie gehen ein und aus. Wenn unsere Live-Group ist, dann gibt es bei uns in der Küche, da gibt es eine Tür und die Leute kommen nicht durch den Haupteingang, die gehen bei der Küche. Die kommen rein und raus. rein und raus. Manche kommen später, manche kommen früher. Manche kommen, bevor wir Abend essen. Ah ja, komm, setz dich dazu. Dann gibt es Andacht, manche kommen später. Und eines Tages standen zwei Leute vor der... Sie schicken uns ein Bild vor unserem Eingangstür von draußen. Und wir schauen uns dieses Bild an und der ganze Eingangsbereich voller Lebensmittel. Wir haben dann festgestellt, die haben beim Rewe eingekauft, nicht beim Lidl oder Aldi. Ungelogen, so ein Berg an Lebensmitteln, allem möglichen Zeug. Wenn wir Menschen lieben, werden sie dich zurücklieben. Hallo. Danke. Ich möchte über die Prinzipien der Freundschaft sprechen, fünf Wege, Beziehungen zu vertiefen. Und ich spreche jetzt auch zu mir, okay? Ich lerne jetzt mit euch. Setze Beziehung an die erste Stelle. Ich möchte dir die Frage stellen, ist dein Kalender beziehungsfähig? Okay. Wie viel Zeit verbringst du bewusst mit Menschen außerhalb deiner christlichen Blase? Hast du einen Lebensstil, der Raum für Beziehungen schafft? Oder ist dein Kalender so voll mit Gemeindeterminen, dass kein Platz mehr für Nachbarn, Kollegen und Freunde bleibt? Diese Frage kannst du dir selbst beantworten. Zweites Prinzip, pflege Transparenz. Wisst ihr, Menschen mit tiefen, dauerhaften Freundschaften haben eine gemeinsame Eigenschaft, nämlich das Fehlen einer Fassade. Seid ihr mit mir? Die Wissenschaft sagt, Sidney Gerard zeigt in The Transparent Self, also das transparente Selbst, die menschliche Persönlichkeit hat eine natürliche Neigung zu offenbaren. Wenn diese blockiert wird, entsteht emotionale Schwierigkeiten. Die Ironie der Masken, sagt sie, wir tragen Masken aus Angst vor Ablehnung, aber Selbstoffenbarung hat den gegenteiligen Effekt. Wenn Menschen ihre Masken abnehmen, werden andere zu ihnen hingezogen. Denn Offenheit erzeugt Offenheit. Okay? Jesus ist das Vorbild für Transparenz. Er weinte. Er zeigte ihnen seine Emotionen. Er war bewegt über die Geldwechsler im Tempel. Er zeigte Emotionen. Manche Christen zeigen nur Emotionen, sobald sie über die Politik sprechen. Da zeigen sie Emotionen. Zeig mal Emotionen über den Umgang mit deiner Frau. Über den Umgang mit deinen Kindern, über den Umgang mit dir selbst, dass du vielleicht wenig Zeit hast für Regeneration, für Erholung, dass du auch Probleme hast. Wein doch mal. Ein Freund, den wir jetzt zum Herrn geführt haben, der sagt, weißt du, es ist verrückt, ich bin nur am Heulen die letzten Wochen und Monate. Ich bin nur am Heulen. Und ich weine mit ihm. Meine Frau sagt mir in letzter Zeit, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber irgendwie, du weinst immer mehr. Warum? Frage ich mich. Weil Jesus sagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Und nur in der Dreiecksbeziehung werden wir heil. Amen. Bist du ehrlich mit Menschen? Das dritte Prinzip ist, wage es, über deine Zuneigung zu sprechen. Am 11. September 2001, als die World Trade Center fielen, hat man herausgefunden, die Leute, die anriefen, haben nicht über ihre Versicherung gesprochen, sondern die sagen, Schatz, vergiss nicht, dass ich dich liebe. Die Forschung zeigt, je mehr jemand sein Interesse an einem anderen zeigt, desto attraktiver wird er empfunden. Zuneigung auszudrücken, zieht Menschen an, es schreckt sie nicht ab. Wenn du geliebt werden willst, hat schon Seneca gesagt, was auch, man kann denken über ihn, wie man will, hat auch nicht immer alles Gutes gemacht, aber er sagt, wenn du geliebt werden willst, liebe. Und J.K. Chesterton nannte es die gemeinste aller Ängste, die Angst vor Sentimentalität. Und er sagt, Zeit, diese Angst loszuwerden. Die Menschen, die wir aktuell erreichen, ich spreche von unserem Kontext, sie sind so emotionsgeladen. Die haben keine Liebe erfahren. Die hatten kein Zuhause, viele. Die haben Eltern gehabt, die sich, nicht alles, es ist nicht alles Katastrophe. Ja, okay, es gibt auch stabile Familien. Alles, aber es ist Wahnsinn. Ich sage manchmal, auf uns rollt eine Welle zu, die wir uns noch nicht mal vorstellen können. Ja, ich bin froh, dass der Heilige Geist uns helfen wird. Er wird Wunder tun, ja, bis zur körperlichen Heilung. Und wir haben es erlebt, ein Freund, der sich bekehrt hat, jetzt vor 3 Monaten, mit dem bin ich gelaufen im Wald die Woche und er hatte so ein bisschen von seinem Leben erzählt, wo er gerade so steht, seine Blockaden, seine Ängste, seine Panikattacken. Ich konnte nicht mehr weitersprechen und sagte, komm, lass uns mal stehen bleiben, mitten im Wald. Und wir sind nicht stehen bleiben, wir sind einfach weitergelaufen. Ich sage, du, die Hoffnung ist nicht, was ich dir alles sage. Die Hoffnung finden wir in Jesus. Darf ich beten? Ja, natürlich. Und wir laufen und wir beten. Und er fängt an zu weinen. Und er weint und er weint. Und am Ende sage ich Amen. Und dann sagt er, weißt du, ich habe dir das noch gar nicht erzählt. Ich habe dir doch letzte Woche erzählt, dass ich massive Rückenprobleme habe. Ich kann teilweise gar nicht richtig stehen. Ich sage, ja, hast du erzählt. Du hast doch für mich gebetet. Er sagt, am nächsten Tag, ich habe das gar nicht registriert. Er sagt, Jürgen, die Rückenschmerzen sind weg. Komplett. In Markus 16 sagt Jesus, Zeichen und Wunder werden das Evangelium bestätigen. Amen. Und ich glaube, wenn wir wieder anfangen, unseren Auftrag zu leben, Menschen zu befähigen in ihrem Auftrag, werden wir noch mehr Zeichen und Wunder sehen. Die Zeichen und Wunder sind uns nicht nur gegeben für unsere christliche Bubble, dass es uns gut geht, sondern die Zeichen und Wunder sind dafür, die Kraftwirkung sind dafür da, um zu demonstrieren, Christus ist der Herr. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist mächtiger als jede Krankheit. Ja? Heilungen werden aber die Menschen, Heilungen, die haben auch damals Heilungen erlebt. Und Jesus sah immer ins Herz. Aber um das Herz, ihr Lieben, kümmert sich nicht nur Gott, sondern du und ich, indem wir anfangen, unsere Liebe hineinzulegen in einzelne Leute. Seid ihr dabei? Das vierte Prinzip, lerne die Gesten der Liebe. Ich habe mir aufgeschrieben, die besten Freundschaften werden aufgebaut wie ein feiner Lackfinish, mit vielen aufeinanderfolgenden Schichten kleiner Freundlichkeiten, wie beim Lackieren, immer noch ein Schichtchen und die letzten Schichtchen. Gemeinsames Essen, Rituale schaffen, Zeit verbringen, jemanden kontaktieren, eine WhatsApp, eine Sprachnachricht, hey, ich denke an dich, die Woche habe ich jemanden kontaktiert, hey, die letzten Wochen kamst du eine Zeit lang nicht und so. Ich sage auch, du, ich möchte dich nicht kontrollieren. Bitte, versteh mich, ich will dich nicht unter Druck setzen. Und das meine ich wirklich so. Und das weiß er auch. Ich sage, du fehlst mir. Und dann sagt er, ich weiß es zu schätzen, danke dir für deine Worte. Und wir treffen uns jetzt demnächst auch mal so. Ja? Gesten der Liebe, nette Aufmerksamkeiten. Fünftens, schaffe Raum in deinen Beziehungen. Schaffe Raum in deinen Beziehungen. Schaffe für die Menschen Raum. Owen Barfield sagte über C.S. Lewis, also wieder C.S. Lewis, über den wurde gesagt, ich kann mich an keine einzige Bemerkung erinnern, die nahelegte, dass er meinte, seine Meinung verdiene mehr Respekt als die alter Freunde. Okay? Mit anderen Worten, C.S. Lewis hat so gelebt, dass er sagt, deine Meinung ist mir genauso wichtig wie meine Meinung. Und ich musste es lernen und ich muss lernen, in den Kleingruppen, in den Jüngerschaftsprozessen, mir manchmal, wisst ihr, was ich mache? Ich beiß mir auf die Zunge. Du musst nicht alles beantworten, du musst jetzt nicht alle Antworten geben, du musst nicht alles jetzt in. Was wir versuchen oder was ich versuche, Liebe weiterzugeben. Und wir erleben gerade brandaktuell, dass Menschen uns sogar anvertraut, und ich werde am Ende der Vortragsreihe werde ich kurz eine Story erzählen, dass sogar Menschen Heilung und Wiederherstellung leben, die aus Sexsklaverei kommen. Es ist unglaublich, welche Kraft Agape hat. Schaffe Raum für die Beziehung. Bist du ein Freund oder ein Bekehrungsmanager? Gibst du Menschen Raum, sie selbst zu sein, oder versuchst du sie zu bekehren? Können Nichtchristen in deiner Nähe sich entspannen oder sich bedrängen, ohne sich bedrängt zu fühlen? Bist du ein Freund oder führst du ein Projekt namens Bekehrung? In einer anderen Live-Group von meinem Freund Alex, bei dem hat sich einer entschieden für Jesus. Manuel heißt er, und er hat Folgendes gesagt vor einiger Zeit: Hätte ich nur einmal Druck gespürt, ich wäre weg. Das hat uns zum Nachdenken angeregt. Hätte ich nur einmal Druck gespürt, ich wäre weg. Ich möchte über 5 Richtlinien für tiefere Beziehungen sprechen. Konkrete praktische Wege, wie wir die Beziehung der Freundschaft im Alltag leben können. Das erste ist: Zeige Wärme durch Körpersprache und Präsenz. Jesus berührte Aussätzige, er nahm Kinder auf den Arm, er brach gesellschaftliche Barrieren durch physische Nähe. In einer Kultur, die das nicht erwartet. Praktisch bedeutet es für mich, jemanden Arm zu nehmen, Blickkontakt anschauen, Zeit da sein. Und die Kommunikation ist: du bist mir wichtig, ich bin wirklich hier. Ich bin da für dich. Wenn wir anfangen, für Menschen da zu sein, wird der Effekt sein, die Menschen fangen an, für dich da zu sein. Wir haben gerade schweren Verlust zu verkraften von meiner Frau, ich sag mal so eine Ziehmama, in einer ganz, ganz schweren Phase ihres Lebens, ist jetzt gestorben vor ein paar Tagen. Und vor 2 Jahren hat meine Frau ihre Mutter an Krebs verloren. Die Mutter, dann die Ziehmama, und das ist jetzt gerade natürlich auch sehr emotional. Und die Freunde von uns, mit denen wir Jüngerschaft leben, haben uns eine Nachricht geschrieben und gesagt: Also, Sarah, du willst auf die Beerdigung, und sie haben uns 6 Variationsmöglichkeiten geschickt, was sie tun möchten, wie sie sich um die Kinder kümmern möchten. Dass entweder fahren sie, meine Frau, dorthin, nehmen sich ein Hotel, zahlen für ihre Kosten, dass einfach sie hinfahren können, dass meine Frau sich konzentrieren kann, einfach. Und 6 Variationen, und du sitzt da, du liest das und denkst: Hey, das wären tolle Organisatoren für die Gemeinde. Aber die Leute fangen sich und ihr Leben zu organisieren füreinander. Hey, that's it. Das ist die Kraft von Transformation. Das ist Agape. Das sind nicht wir. So toll wir auch sind. Nein, das sind nicht wir. Das ist Agape. Das zweite: Sei freigebig mit Lob und Ermutigung. William James sagte: Das tiefste Prinzip der menschlichen Natur ist es, das Verlangen, geschätzt zu werden. Leider hat mich Gott oder uns ins Schwabenländle geführt. Also wir sind mittlerweile froh. Warum sage ich leider? Weil die Kultur im Schwabenländle, wisst ihr, ich wohne da, wo überall ein Lä am Ende kommt. Ne? Schwabenländle, Spätzle, Maultaschle. Also, aber eine Sache, die wirklich schwierig ist, habe ich gestern Abend in unserer Runde gesagt: Geschimpft ist gelobt genug. Also nicht geschimpft ist gelobt genug. Wenn ich nicht schimpfe, sei dankbar. Das ist Lob. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in der Kultur ist so Loben, Anerkennen, Wertschätzung. Lass uns Menschen lieben, sie wertschätzen. Nicht Honig um den Mund schmieren, sondern sie lieben. Es ist doch tatsächlich möglich, auch bei den eigenen Kindern, wenn sie was ganz Schlimmes fabriziert hat, in einem nächsten Augenblick zu sagen, weißt du, ich liebe dich trotzdem. Ich bin da für dich. Warum nicht bei den Leuten? Das Dritte, plane Zeit für echte Gespräche. Man hat herausgefunden, das durchschnittliche Ehepaar spricht 17 Minuten pro Woche miteinander. Wie viel Zeit verbringen wir mit unseren Freundschaften, mit unseren Freunden? Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer wieder das Angebot zu machen, Käffchen, wenn du keinen Kaffee willst, kein Problem. Ich brauche auch keinen Kaffee. Ja, ich trinke auch ein Wasser. Ich gehe mit dir spazieren. So, ich nehme mir Zeit. Ohne regelmäßige Gesprächszeit gibt es keinen Weg von Smalltalk zu geistlicher Tiefe. Das vierte, eines der wichtigsten Prinzipien, lerne zuzuhören. Guck mal, das Geheimnis, interessiert zu sein, ist das Geheimnis, interessant zu sein, ist es, interessiert zu sein. Also, zuhören. Und ich mache Podcasts, Material, beantworte Fragen, habe ein Projekt, ich habe da mal eine Frage. Ich habe da übrigens einen einen kleinen Tisch, wo ich ein bisschen Material habe. Und ich habe ein Projekt laufen, ich habe da mal eine Frage. Und die Leute können anonym Fragen stellen und dann beantworte ich sie. Aber auch so im persönlichen Zuhören. Was beschäftigt dich? Was bewegt dich? Mit den Augen hören. Sparsam mit Ratschlägen sein. Vertrauen niemals brechen. Den Kommunikationskreis schließen. Bestätige, was du gehört hast. Es heißt nicht, dass wir alles zu allem Ja sagen, zu allem Toll, sondern dass wir Verständnis aufbringen und sagen, hey, ich helfe dir. Guck mal, bei uns hat sich jemand bekehrt, jemand aus meiner Live-Group, der kam in die Live-Group und ich habe ihn dann irgendwann auch gesagt, du, ich glaube, dass du dann von deinem Glauben erzählen kannst, also auf deiner Arbeit, egal wo. Ich? No way, auf gar keinen Fall. Dreiviertel Jahr später brachte er seinen Kollegen in die Live-Group. 2 Monate oder wieder ein halbes Jahr später bekehrte sich dieser Kollege in der Live-Group. Und dann saß er vor mir und dann sagte er, du, ich habe jetzt mal eine Frage, weißt du, ich habe jetzt Jesus in mein Leben eingeladen und der ist wirklich auch entschieden, aber ich habe echt ein Thema. Ich habe meine Verlobte ist Buddhistin. Soll ich sie heiraten? Mein innerer Reflex war, lass uns nochmal drüber sprechen. Und dann sagt er aber, Jürgen, es gibt da noch was, sie ist schwanger. Okay. Hey, du, lass uns einfach das Thema einfach weiter bewegen. So. Ich habe da schon auch meine Sichtweise, natürlich. Ich habe zu ihm, meine Reaktion war, übernimm Verantwortung. Oder? Übernimm Verantwortung hier. Natürlich, da ist ein Kind unterwegs. Und es kommen so viele Fragen, und du hast darauf erstmal gar keine Antwort, aber versucht für die Menschen da zu sein, um ihnen einfach Halt zu geben. Amen. Und ganz wichtig, sprich über deine Gefühle. Hey. Das ist wirklich ein Ding. Das fällt ja bekanntlich Männern nicht immer leicht. Aber ich glaube, dass wir das lernen können, über die Emotionen zu sprechen. Und ich habe immer gedacht, ganz am Anfang, Jüngerschaft, da geht es darum, dass die Leute sich verändern. Der am meisten, glaube ich, sich verändert hat in den letzten, seit Juni 2022, ich glaube, das bin ich. Was Gott uns mittlerweile manchmal, wo ich sage, zumutet, wo ich sage, Gott, wie geht das? Das ist, und es ist, ich hätte es nie geglaubt, dass ich mit Männern irgendwann dastehe, weinend und sagen, weißt du eigentlich, wie ich dich liebe? Mein Herz zerspringt einfach über unsere Beziehung. Und was das für einen Effekt hat, ist unglaublich. Denn aus Freundschaft entsteht Jüngerschaft. In Freundschaft entsteht Jüngerschaft, wird Jüngerschaft gelebt. Es heißt in einem Buch, Beziehungen schaffen Vertrauen, aber Worte schaffen Klarheit. Menschen brauchen sowohl deine Gegenwart als auch deine Geschichte, um Jesus wirklich kennenzulernen. Amen. Und ich möchte abschließend einer der wichtigsten Punkte auch weitergeben. Bringe den Menschen bei, ihre Geschichte zu erzählen. Wir nehmen Menschen in einen Trainingsprozess und wir sagen, Jesus hat ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, oder? Aber unsere Erfahrung ist, viele Christen wissen gar nicht, wie sie ihr Zeugnis weitergeben sollen. Sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Teilweise nach 20, 10, 20, 30, 40, 50-jähriger Gemeindezugehörigkeit sagen Leute, ich weiß gar nicht, wie ich mein Zeugnis erzählen soll. Und wir bringen es den Leuten bei, wir versuchen sie zu ermutigen. Und der Rainer, von dem ich erzählt habe, der voller Chaos war, wir haben dann so Zeiten gehabt, wo ich auch in der Live-Group gesagt habe, kommende Woche erzählt jeder einfach kurz seine Geschichte. Und wir haben den Leuten erklärt, wie sie das machen können und so. Drei Schritte ist, wie war dein Leben vor Jesus, wie war dein Leben als Jesus, was ist passiert, als Jesus in dein Leben kam und wie ist dein Leben jetzt, nachdem Jesus in dein Leben kam. So drei Schritte. Zu finden auch in so einem Heftchen, Three Steps von No Limit, könnt ihr nachschauen, nachlesen und euch das gerne auch besorgen. Und eine Woche später, also ich muss dazu sagen, der Rainer hat in der Zwischenzeit zwei Bekehrungen erlebt. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Und als er die erste Bekehrung erlebt hat, habe ich ihn gefragt, wie war das für dich? Und Rainer sagt, es geht durch Mark und Bein. Das zu erleben. Und ich habe gesagt, Rainer, eines Tages wirst auch du das erleben. Wirklich? Ja, das glaube ich. Die sollten dann das Zeugnis weitergeben, die kommende Woche. Und das heißt, wir bei uns in der Live-Group, also nur, dass ihr die DNA ein bisschen versteht, sobald ein Suchender oder ein Nichtchrist bei uns in die Gruppe kommt, erzählen manche fast automatisch ganz locker einfach, wie sie zum Glauben gekommen sind. Diese Geschichte kann dir niemand nehmen, das kann man mit dir nicht diskutieren. Und die Suchenden und die Nichtchristen sitzen da und sagen, krass, wow, was Gott in deinem Leben getan hat. Okay, wow, okay, ist das echt real? Das heißt, die Geschichten zu erzählen. Rainer kommt also eine Woche später und die anderen waren noch nicht da, es klingelt, ich mache die Tür auf und Rainer mit verschwitztem Gesicht und sagt, Jürgen, ich habe keine Geschichte. Ich habe kein Zeugnis. Jürgen, ich habe nur einen Einzeiler. Ich sage, wie ein Einzeiler? Ja, ich habe einfach nur einen Satz geschrieben. Wen soll ich damit erreichen? Ich sage, Rainer, komm mal rein, setz dich hin, mach dir keinen Stress, setz dich hin. Und sage, lies doch mal vor, lies diesen Satz vor, ich weiß nicht mehr, wie er war. Und sage, ich bin völlig frustriert. Ich sage, jetzt mach doch mal keinen Stress, ist nicht schlimm. Die anderen kamen rein und dann ging es los. Es machte so die Runde, einer nach dem anderen erzählte so seine Geschichte und Rainer sitzt so wie bedröppelt, so richtig. Und irgendwann sagt er, Rainer, was ist los mit dir? Ich bin richtig sauer. Und dann sagt einer, ja, was ist denn los? Erzähl doch deine Geschichte. Ach, ich weiß nicht. So, warum? Ich habe nur einen Einzeiler. Ja, dann lies ihn doch mal vor. Er nimmt sein Handy, liest seinen Einzeiler, legt sein Handy weg und erzählt ungelogen 5 Minuten lang, was Gott aktuell gerade alles in seinem Leben tut. Wie seine Ehe wiederhergestellt wird, wie in seiner Familie Dinge wiederhergestellt werden und, und. Und wir sitzen alle, wir gucken uns an, so, ne, ja, keine Geschichte, so, ne. Und alle so grinsend, ne. Und kennt ihr das, wenn Leute nicht mehr aufhören können? So, das war so eine Situation, er hört nicht auf, so nach 5 Minuten irgendwann ist er ruhig und alle... Okay, sagt einer, Rainer, und wo ist jetzt das Problem? So, ja, wieso? Er sagt, Rainer, du hast jetzt 5 Minuten erzählt, was Gott in deinem Leben tut. Dann sagt der eine, der sich vor 5 Monaten für Jesus entschieden hat, sagt zu Rainer, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wenn du nicht so viel erzählen kannst, bevor deine Bekehrung, dann erzähl doch einfach viel, was nach deiner Bekehrung passiert. Erzähl doch einfach, was Gott in deinem Leben tut. Und ich sag da, sitze da und sage, wow, und das bringt mir jetzt jemand bei, der sich vor 5 Monaten für Jesus entschieden hat. Dieser Rainer, ein Jahr später... Kriege ich eine Nachricht auf dem Handy, ich bin gerade auf unserer Bundeskonferenz von unserer Bewegung, kriege ich eine Nachricht und in dieser Nachricht steht Jürgen, ich bin gerade mit meiner Mutter hier zusammen, sie ist nicht bekehrt, ich habe ihr gerade meine Geschichte erzählt, sie will ihr Leben Jesus geben, was soll ich tun? Ich sage, Rainer, ich schicke dir einfach ein Übergabegebet, ganz einfach. Ja, ich schick's dir. Du kannst mit dir dieses Gebet sprechen. Er betet dieses Gebet und spricht dieses Gebet mit seiner Mama. Sie bekehrt sich. 2 Wochen später kommt seine Mama mit Rainer durch die Küche in meine Live-Group. Sie lebt in Frankreich und kommt immer Monat, also alle paar Wochen kommt sie nach Deutschland. Sie fliegt 24 Stunden die Woche. 7 Tage die Woche, 24 Stunden, ihre Mama in Frankreich. Und immer, wenn sie nach Deutschland kommt, besucht sie Rainer. Und sie hat sich vorgenommen, wenn ich in Deutschland bin, ihr seid meine Gruppe. So, ich will Teil von euch werden. Sie ist dabei und wir denken, und ich so zu Rainer, sage, Rainer, guck mal, du hast deine Mama zu Jesus geführt. Habe ich dir das nicht gesagt? Ja, das ist krass, was Gott tut. Ich weiß nicht, was los ist und so weiter. Wir haben sie dann, die Mutter haben wir dann im Gottesdienst, haben wir sie gesegnet, haben sie willkommen geheißen. Niemand kannte sie, plötzlich war Silvi da. Ne, gibt ein Zeugnis, sie erzählen Zeugnis, wie sie zum Glauben gekommen ist. Ein Jahr später erfahren wir, dass Silvi sterbenskrank an Krebs ist. Ihr kompletter Innenbereich, alles zerfressen. Wir erfahren das. 2,5 Wochen später ist Silvi tot. Jetzt ist Folgendes passiert. Die Beerdigung war in Frankreich. Und Rainer sagt, Jürgen, könntest du bitte die Beerdigung machen für meine Mutter? Ja. Und das war nur an einem Tag möglich in der Woche, weil wir haben eine Konferenz gehabt, dann noch Training und so weiter, an einem Tag in der Mittwoch. Und in diesem Mittwoch war die Beerdigung. Und aus meiner Live-Group kriegt das jemand mit. Der Mann von der Frau, die aus der Sexsklaverei kommt. Und dieser Mann, Jonas, ist nicht bekehrt. Der schaut aktuell nur zu, was Gott tut. Der sagt zu mir, Jürgen, ich weiß, du hast kommende Woche ziemlich viel um die Ohren. Ich würde mir Urlaub nehmen am Mittwoch und ich würde dich nach Frankreich fahren, dass du die Beerdigung machst. Und dann würde ich dich wieder nach Hause fahren. Du kannst dich einfach konzentrieren. Du brauchst nichts machen. Ich fahre dich. Ich diene dir. Ich gucke ihn an. Sagt, kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet? Ich sage, Jonas, du musst es nicht. Doch, ich mache das. Und er sagt mir immer, Jürgen, wir haben euch eine Sache versprochen. 100%. All in. Sag, ich mache das für dich. Ich habe mir einen Wagen geholt und er hat mich dorthin gefahren. Auf diesem Weg sprechen wir über meine ganzen Projekte, die wir machen. Pastors Blog, Podcasts, hier und da. Dann haben wir über Apps gesprochen und er kommt aus der IT, aus dem Internet. Und dann sagt er, willst du auch mal eine App oder so? Für das, was du tust, für das, wie du Menschen erreichst? Ich so, ja klar, das ist ein Traum, irgendwann vielleicht sowas zu haben. Aber ich habe mich schon mal daran versucht. Ich habe gesagt, ich predige lieber. Das kann ich nicht. Und dann sagt er, Jürgen, Darum fragst du nicht mich. Dann ist die Idee entstanden, dass er komplett mir etwas entwickelt. Ich werde euch später aber noch etwas erzählen, was aus dieser Geschichte passiert ist. Das ist nämlich unfassbar. Aber auf dem Weg nach Frankreich zu dieser Beerdigung ist ein Commitment entstanden von ihm. Er sagt, Jürgen, ich sage dir jetzt Folgendes. Ich weiß nicht, warum du dich nach wie vor in mich investierst. Ich bin ja nicht bekehrt. Ich bin nicht auf dem Weg wie meine Frau. So, eigentlich bin ich Zeitverschwendung. Aber ich sehe einfach, dass du mich liebst. Ihr liebt einfach. Ich kann einfach sein, wie ich bin, wer ich bin. Und ich sage dir jetzt was. Egal, was du brauchst, egal, was du in diesem Bereich Internet, ich werde für dich Sachen programmieren, ich werde für dich da sein. Und auf dem Weg, wir haben die Beerdigung gemacht und wir sind zurückgefahren. Und es ist etwas Neues entstanden aus dem heraus, das hätte ich mir nie erträumt, mit Menschen, die sind noch nicht bekehrt. Und diese Leute, er baut schon an etwas, wo er noch nicht bekehrt ist, damit sich Menschen bekehren.